Und da geht's heute am Freitag weiter mit der Lesung aus Die Geschichte des Klangs von Ben Shattuck in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren. Der 1984 geborene amerikanische Autor schreibt vor allem Short Stories in der Tradition von Raymond Carver und Joy Williams. So auch Die Geschichte des Klangs, die auch verfilmt wurde. Und darin wurden zwei zeitlich weit auseinanderliegende Geschichten verbunden. In der ersten erzählt der 85-jährige Lionel die Geschichte seiner Liebe zu David. In ihrer Jugend, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, haben diese beiden jungen Männer nämlich Folksongs gesammelt, die sie mit Hilfe eines Phonographen und den dazugehörigen Wachswalzen aufgezeichnet haben. Und diese Walzen, so erzählte der alte Mann am Anfang der Geschichte, sind dann nach 60 Jahren auf wundersame Weise zu ihm zurückgekommen und er kann darauf die Stimme des jungen, früh verstorbenen David wiederhören. Und das wühlt ihn so auf, dass sein ganzes Leben und eben besonders diese Liebe noch einmal an ihm vorüberziehen. Tja, und die zweite Geschichte, die jetzt beginnt, das ist die von Annie. Und auch hier geht es um die Liebe, um richtige oder falsche Entscheidungen und um das Streben nach einem erfüllten Leben. Hören Sie Tessa Mittelstädt.
Annie saß auf dem Sofa, aß eine Schüssel Müsli und sah sich das Abendprogramm an. Allein. Henry mochte kein Fernsehen. Das war das Gute an ihrer Beziehung, sagte sie zu ihren Freundinnen. Jeder machte sein eigenes Ding. Das war 1983, als sie noch verheiratet waren. Sie landete auf Channel 2. Da gab es Live aus ihrem Leben, eine Talkshow mit Ted Rosen. Ted war zu geschwätzig und fiel seinen Gesprächspartnern ins Wort, aber er interviewte meist interessante Leute. Er fuhr in Boston herum, entdeckte geheime Gärten in Beacon Hill oder Bäckereien in Cambridge, besuchte Künstlerstudios in Somerville und sprach mit Menschen über ihre Leidenschaften oder die Arbeit, die sie liebten. Annie hatte keine Arbeit, die sie liebte. Sie hatte einen Teilzeitjob bei einer gemeinnützigen Organisation. Henry hatte eine Arbeit, die er liebte. Er war Wissenschaftler, Verhaltensbiologe. Man unterhielt sich gern mit ihm über das, was er tat, und darüber, wie er seine Untersuchungen durchführte, wie er seine Feldforschungen über das Jahr verteilte und was er entdeckt hatte. Zu Annies Job hatte man nur wenige Fragen. In dieser Folge saß Ted mit einem Mann an einem Tisch in einer schönen Bibliothek. Die Wände waren getäfelt, die Regale voller ledergebundener Bücher. Vielleicht in einem Teil der Boston Public Library, den sie nicht kannte? In irgendeinem verborgenen Winkel? Das sah Ted ähnlich. Selbst an den gewöhnlichsten Orten fand er immer faszinierende kleine Ecken. Auf dem Couchtisch zwischen Ted und dem alten Mann stand ein Buch. »Wurzeln und Entwicklung der amerikanischen Ballade« lautete der Titel. Unterlegt mit einem Foto von grünen, nebelverhangenen Hügeln. Der Mann trug ein blaues Button-Down-Hemd aus Oxford-Stoff, dessen Ärmel er bis zu den Ellbogen hochgekrempelt hatte. Seine nackten Unterarme wirkten nicht direkt unangemessen, aber es ging in diese Richtung. Er trug eine Brille mit kleinen, kreisrunden Gläsern, die er beim Sprechen zurechtrückte. »Nein«, sagte der Mann, lehnte sich zurück und stützte einen Ellbogen auf. »Sind Sie sicher?« fragte Ted lächelnd und legte den Kopf schräg. »Ganz sicher.« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich singe nicht mehr. Nur noch unter der Dusche, wenn ich ganz allein bin.« Ted lachte. »Na, mal sehen. Also, dieses wunderbare Buch. Es war Ihr Vater, der Sie mit der Folk Music bekannt gemacht hat?« »Und meine Mutter«, sagte der Mann. »Ich nehme an, mit Ihnen hat es angefangen. Aber als ich dann aufs Konservatorium ging, fiel das alles weg. Da waren Fiddles oder, Gott behüte, Banjos nicht gerade beliebt. Wie kam es dann, dass sie zur Folkmusik zurückgekehrt sind? Ich glaube... Der Mann hielt inne. Er wirkte, als fühlte er sich unbehaglich. Er rutschte auf dem Sessel hin und her, fasste sich an den Kragen, sah zur Seite, als hätte jemand außerhalb des Bildausschnitts etwas zu ihm gesagt. Irgendwas Schräges passierte da. Annie drehte sich um und wollte es Henry zeigen, doch der war oben und arbeitete an einem Aufsatz. »Alles in Ordnung?« fragte Ted. »Wasser«, rief er jemandem zu. Der Mann sah auf seinen Schoß und rieb sich die Hände. Vielleicht war er krank. Ein Produzent oder Assistent brachte ein Glas Wasser und stellte es auf den Tisch. Der Mann zwang sich zu einem Lächeln, nahm das Glas und trank einen Schluck. »Alles in Ordnung, Dr. Worthing«, fragte Ted wieder. »Entschuldigung«, sagte der Mann. »Ja, alles in Ordnung.« Er strich sich über die Stirn und rückte die Brille zurecht. »Nur einen Moment.« Annie bemerkte, dass seine Hand zitterte. Er holte tief Luft, als wäre er außer Atem. Eine Panikattacke, das kannte sie. Der Mann sah aus wie sie, kurz bevor sie zum Badezimmer rannte, sich auf die Kloschüssel setzte und die Hände zusammendrückte, weil sie so sehr zitterten. Früher war ihr das nur ein paar Male pro Jahr passiert, aber jetzt hatte sie es mindestens einmal im Monat. Erst prickelte ihre Haut und dann, wamm, zog sich ihr Magen zu einem Knoten zusammen und ihr wurde schwindelig und eng um die Brust. Wie ein Asthmaanfall mit Lebensmittelvergiftung. Manchmal dauerte es Stunden. Manchmal schnürte es ihr so die Kehle zu, dass sie nicht antworten konnte, wenn Henry leise anklopfte und fragte, ob alles in Ordnung sei. Wenn der Anfall vorüber war und sie aus dem Badezimmer kam, sprachen sie eigentlich nicht darüber. Henry nahm sie in die Arme und fragte sie, ob sie etwas brauche. Dann sagte sie nein und er sagte gut. Das war noch ein Grund, warum sie so gut zusammenpassten. Er war nie sehr wütend oder traurig. Und wenn sie nicht wütend oder traurig wurde, gab es auch kein Drama. Nicht wie bei Beth, ihrer besten Freundin, die sagte, manche Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrem Mann zögen sich über Jahre hin und sie hätten sich auch schon bis tief in die Nacht gestritten, dass sie am Ende vergessen hätten, worum es eigentlich gegangen sei. So stellte sich Annie die Hölle vor. Sie konnte sich an zwei, vielleicht drei Auseinandersetzungen zu Beginn ihrer Ehe erinnern, als sie über Kinder gesprochen hatten, bevor sie sich dagegen entschieden hatten. Aber das war nicht so gewesen wie bei Beth oder Annies Eltern, die sich die ganze Kindheit ihrer Tochter hindurch angeschrien und schließlich getrennt hatten, um ein bedeutend glücklicheres Leben zu führen.
»Können wir weitermachen?«, fragte Ted nach kurzem Schweigen.
Der Mann nickte.
»Sie sagten, Sie sind zur Folkmusik zurückgekehrt, weil?«
»Wegen meinem Vater irgendwie. Das Buch ist ihm gewidmet.«
»Was meinen Sie mit irgendwie?«
»Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist eigentlich durch einen Freund passiert.«
»Einen Musiker?«
»Er und ich haben zusammen studiert«, sagte der Mann, »auf dem Konservatorium, vor dem Ersten Weltkrieg. Alte Songs zu finden und aufzunehmen war seine Leidenschaft. Ich habe von ihm gelernt. Ich habe ihm geholfen, weil es Spaß gemacht hat. In einem Sommer haben wir eine Tour gemacht und Songs gesammelt. Wir sind durch Maine gewandert und haben sie auf Wachswalzen aufgenommen.«
»Andere Leute haben ein so interessantes Leben«, dachte Annie. »Frei und interessant.«
»Amerika war damals anders«, fuhr der Mann fort. »Es waren andere Zeiten, verstehen Sie. Die Leute haben abends zusammen auf der Veranda gesessen und gesungen. Jeder kannte irgendeine Melodie. Ich meine, wo ich aufgewachsen bin, in Kentucky, konnte man auf die eine Seite eines Berges gehen und sich anhören, wie die Leute Banjo spielten
Und wenn man auf die andere Seite ging, spielten sie dort ganz anders. Aber dann, in den 50ern und 60ern, kam das Fernsehen und die Leute saßen bloß noch auf dem Sofa und waren nicht mehr zusammen. Keine Gemeinschaft. Das Fernsehen hat eine Menge kaputt gemacht.
»Das wollen wir jetzt mal so stehen lassen«, sagte Ted.
»Das sollte man aber nicht so stehen lassen«, sagte der Mann. »Wir leben in langweiligeren Zeiten und ich bin sicher, es wird noch schlimmer werden.«
»Wirklich?«
»Ja.«
»Herrgott«, dachte Annie, »wie wäre es wohl, so selbstbewusst zu sein, imstande zu sein, so mit einem berühmten Menschen, jemandem wie Ted Rosen, zu sprechen? Einfach zu sagen, was man sagen wollte. Einfach grausam ehrlich zu sein und nichts darauf zu geben, was andere davon hielten?«
»Jedenfalls«, fuhr der Mann fort, »habe ich nach dem Sommer, in dem wir Songs gesammelt haben, die Folkmusik hinter mir gelassen. Meine berufliche Entwicklung und andere Umstände haben mein Leben verändert. Ich habe in Europa gesungen, in London, Genf und Rom. Ich hatte eine Wohnung am Tiber mit einer Aussicht auf die Pinien, die in den Ruinen wuchsen. Es war so schön damals, in Rom. Nirgends war der Zugang versperrt wie heute. Man konnte auf dem Forum ein Picknick veranstalten. 1929 haben meine Freunde und ich Weihnachten in der Arena des Kolosseums gefeiert, in großer Garderobe und mit Champagner. Aber das ist eine andere Geschichte.«
»Champagner im Kolosseum? Wie zum Teufel führten Menschen ein solches Leben? Wie lebte man in einem fremden Land und fand dort Freunde? Wie kam man auf die Idee, in römischen Ruinen ein Picknick zu veranstalten und wusste dann auch noch, wo es die nötigen Zutaten gab? Wenn sie doch vor der Zeit des Fernsehens gelebt hätte«, dachte sie, »vielleicht wäre dann alles interessanter gewesen. Vielleicht hätte sie dann am Ende ihres Lebens interessantere Geschichten zu erzählen.« Im Augenblick erschien ihr das ziemlich unwahrscheinlich.
»Zurück zu Ihrer Frage«, sagte der Mann. »Ja, ich habe die amerikanische Musik hinter mir gelassen. Aber diese Balladen haben was Besonderes, finde ich.«
»Und warum jetzt?«, fragte Ted. »Warum haben Sie dieses Buch jetzt geschrieben?«
»Ach, ich weiß nicht. Ich werde älter. Ich nähere mich dem Ende von etwas.«
»Dem Ende von was?«
Der Mann atmete tief ein. Annie sah auf seine Hände. Wenn sie eine Attacke hatte, fing es immer in den Händen an, und dann kam das Blinzeln. Aus irgendeinem Grund flatterten ihre Augenlider. Seine Hände waren ganz ruhig.
»Tja«, sagte er, »ist das nicht offensichtlich, Ted?«
Er beugte sich ein wenig vor und hob die Arme, als würde er sich der Welt präsentieren.
»Dem Ende von mir. Ich bin 84. In ein paar Jahren werde ich tot sein.«
Annie liebte diesen Mann. Er besaß eine Energie, die sie durch den Bildschirm hindurch spüren konnte.
»Ich verstehe«, sagte Ted lächelnd, sah aber zu Boden. »Nun, wir wollen doch hoffen, dass Sie noch eine Weile unter uns sind. Danke, dass Sie bei uns waren, Dr. Worthing. Es war mir ein Vergnügen.«
Ted wandte sich zur Kamera.
»Mein heutiger Gast war der Sänger und Autor Dr. Lionel Worthing. Sein neues Buch heißt »Wurzeln und Entwicklung der amerikanischen Ballade«. Und das war live aus ihrem Leben. Nächste Woche eine Frau aus Quincy, die an der Westminster Hundeschau teilgenommen hat. Und zwar dreimal.«
Dann kam Werbung. Annie schaltete den Fernseher aus. Sie stand auf und musterte die Kartons, die noch immer hinter dem Sofa gestapelt waren. Das war der Rest ihres Sonntagabends. Sie würde putzen und ordnen, ihre und Henrys Sachen auspacken und die Sachen der Vorbesitzerin einpacken und rausschaffen. Das war ihr Tag. Im vergangenen Monat waren sie und Henry aus ihrem Haus auf dem Land in eines gezogen, das näher am Bowden Campus lag, 10 Minuten entfernt von Henrys Büro.
Auch für sie war es günstig. Sie konnte zu Fuß zu ihrem Job in der Innenstadt gehen, anstatt dreimal die Woche eine Dreiviertelstunde mit dem Wagen zu fahren. Sie waren die Ersten gewesen, die sich das Haus angesehen hatten, als es zum Verkauf angeboten worden war. Der Preis, den die Vorbesitzerin, eine Frau in den 80ern, verlangte, lag unter dem Marktwert. Allerdings gab es eine nicht verhandelbare Bedingung, nämlich, dass das Haus so übernommen wurde, wie es war, also mitsamt Möbeln und allem anderen. Sie würden alles ausräumen und putzen müssen. Liz, die Maklerin, sagte, die Frau habe ein Sommerhaus auf einer Insel vor der Küste und wolle möglichst bald ausziehen. Sie habe keine Verwandten, die sich um das Zeug kümmern könnten und wolle damit nichts zu tun haben. »Ich bin jetzt schon seit einer Weile in dieser Branche«, hatte Liz zu Annie und Henry gesagt. »Ein solches Haus gibt es nicht oft. Eigentlich so gut wie nie. In dieser Gegend? 10 Minuten zur Uni? Sie müssten verrückt sein, es nicht zu nehmen. Sowas wird in den nächsten 10 Jahren nicht auf den Markt kommen.« Annie mochte Liz. Sie lächelte viel, hatte das, was man wohl ein forsches Selbstbewusstsein nannte, und trug praktische, schwere Wollpullover. Annie vertraute Liz. Also hatten sie und Henry das Haus mitten im Herbstsemester gekauft, und wegen Henrys Lehrverpflichtungen fiel es ganz selbstverständlich und ohne Diskussion in ihre Zuständigkeit, ihren Hausrat hinein und den der Frau hinauszuschaffen. Es gab Kartons voller Kleider, alte Möbel, Teppiche, die ersetzt werden mussten. Im Keller standen ungefähr 100 Einmachgläser und Konservendosen ohne Etikett. »Was für ein Mensch will nicht mal Familienfotos mitnehmen?«, hatte sie Henry gefragt. »Ein Pragmatiker«, hatte er gesagt. Erst als sie es gekauft und bezogen hatten, war ihr aufgegangen, was für eine immense Arbeit es sein würde, das Haus auszuräumen. »Vielleicht könnten wir eine Entrümpelungsfirma beauftragen«, schlug sie vor. »Warum? Wir haben doch genug Zeit. Das wäre eine reine Geldverschwendung.« Sie wusste, was er meinte. Sie hatte Zeit. Sie hatte 4 freie Tage pro Woche. Was sollte sie mit denen sonst anfangen? Morgens, wenn Henry in der Uni war, ging sie manchmal fast 1 Stunde lang von einem Raum zum anderen, sah all die Sachen und wusste nicht, wo und wie sie anfangen sollte. Irgendwie fühlte sich das Haus zu groß und zugleich zu klein an. »Denkst du manchmal darüber nach, wie es wohl wäre, in einer Zeit geboren zu sein, als es noch kein Fernsehen gab?«, fragte sie Henry beim Abendessen. »Wie meinst du das?« Sie aßen eine Rindersuppe, die sie am Nachmittag gekocht hatte, anstatt die Beiküche auszuräumen. »Ich meine«, sagte sie, »glaubst du, dass die Generation unserer Eltern ein interessanteres Leben hatte?« »Ich glaube, jede Generation denkt, dass die vor ihnen ein interessanteres Leben hatte. Es ist ein Eskapismus. Nostalgie. Die Vorstellung, das eigene Leben wäre besser, wenn man im Jahr XY zur Welt gekommen wäre.« Henry blies ein paar Male kurz auf den Löffel, öffnete den Mund zu weit und biss auf das Metall. Es klirrte, als er das Stück Fleisch vom Löffel zog. Sie biss bei dem Geräusch die Zähne zusammen. »Ich finde nur«, sagte sie und unterdrückte den Impuls, ihn zu bitten, nicht auf das Besteck zu beißen, wie sie es einmal getan hatte, worauf er für den Rest der Mahlzeit geschwiegen hatte, »dass wir in langweiligeren Zeiten leben. Früher haben die Leute alle möglichen Instrumente auf diese oder jene Art gespielt, je nachdem, auf welcher Seite des Berges sie gelebt haben.« »Instrumente«, sagte er. »Was für Instrumente? Und was für ein Berg? Und alle haben gesungen.« »Alle haben gesungen? Entschuldige, Schatz, aber wovon redest du eigentlich? Ich habe das Gefühl, du hast dieses Gespräch ohne mich angefangen.«
»Nein, habe ich nicht«, sagte sie. »Aber ich habe eine Idee.«
»Klingt gefährlich.«
Wieder blies er auf den Löffel. Und als er ihn zum Mund führte, hätte sie sich am liebsten die Ohren zugehalten. Stattdessen sagte sie, »Wie wär's, wenn wir nach Rom fahren würden? Wir machen Urlaub in Rom.«
»Rom? Warum, wann?«
»Weihnachten?«
Wir müssen zum Weihnachtsessen zu meinen Eltern, das weißt du doch.
Im Sommer.
Feldstudien.
Na gut, sagte sie. Dann eben nächstes Jahr, im Herbst. Lass uns einfach fahren. Rom soll im Herbst am schönsten sein, habe ich gehört.
Da werde ich wieder unterrichten, das weißt du. Worum geht's hier eigentlich?
Annie sah über seine Schulter zur Spüle, wo der Hahn tropfte. Sie hatte ihn nicht ganz zugedreht.
Bloß um ein Abenteuer. Die Ruinen, das Kolosseum und natürlich immer um das Essen, nehme ich an.
Wie wär's, sagte Henry, wenn wir uns ab und zu ein schönes italienisches Essen kochen? Das hat meine Mom früher oft gemacht. Auberginen mit Parmesan und gebackene Sitoni und so.
Sie faltete ihre Serviette zusammen und legte sie neben den Teller, drückte sie mit der Hand flach und strich darüber.
Spaghetti mit Hackfleischsoße ist nicht dasselbe wie ein Urlaub in Rom.
Ich weiß, sagte er, biss auf den Löffel und zog ihn aus dem Mund.
Oh Gott, sagte Annie, tut das nicht weh?
Was?
Wie du isst. Tut das nicht an den Zähnen weh?
Er runzelte die Stirn und sah auf seinen Teller. Über den Anfang, nein, die Anfänge ihrer Beziehung gab es eine Geschichte. Eine der besten. Die Leute liebten sie.
Dass ihr zusammengekommen seid, war wirklich Schicksal, hatte Beth gesagt, als Annie ihr erzählt hatte, Henry habe ihr einen Heiratsantrag gemacht.
Der erste Teil der Geschichte begann 1968, vor 15 Jahren. Annie war 19 und im ersten Studienjahr an der Cornell University. Sie belegte Einführung in die Evolutionsbiologie und der Professor bemerkte, dass sie bei Tests und dergleichen stets unter den Besten war. Eines Tages bat er sie, nach dem Unterricht zu bleiben und sagte etwas sehr Freundliches.
Sie denken wie eine Wissenschaftlerin. Sie stellen die richtigen Fragen.
Er erkundigte sich nach ihrem Hauptfach. Kommunikationswissenschaft, sagte sie.
Sie sollten zur Biologie wechseln, sagte er.
Sie sagte, das könne sie nicht. Nach einigem Hin und Her, warum das so unmöglich war, ihr Onkel, der das Studium finanzierte, hatte ihr bei der Wahl des Hauptfachs geholfen und hielt einen Job in seiner Firma für sie bereit, bot der Professor ihr eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft an. Wie wär's mit einem Sommer auf einer Forschungsstation?
Könnte nicht schaden, oder?
Einer meiner Doktoranden studiert Spinnen in Kalifornien. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie zurückkommen und weiter Kommunikationswissenschaften studieren. Ihr Onkel kann Ihnen doch nicht vorschreiben, was Sie in den Sommerferien zu tun haben, oder? 6 Monate später, an einem warmen Junimorgen, war sie am Flughafen JFK, flog nach San Francisco, nahm den Bus nach Monterey, wo sie Carl, den Doktoranden, traf und fuhr mit ihm nach Osten ins Carmel Valley. Eine sehr, sehr schöne Gegend mit Eichenwäldern und sanften, grasbewachsenen Hügeln. Henry war ebenfalls in der Forschungsstation. Er war aus Berkeley und forschte über den Eichelspecht. So viel Annie wusste, folgte er den Vögeln, fing sie in Netzen und verbrachte Stunden damit herauszufinden, welcher Specht wohin davonflog. Es erschien ihr wie eine schwierige, leicht absurde Aufgabe. Sie verstand nicht, worum es ihm eigentlich ging, aber sie hatte, als sie dort ankam, ja auch keine Ahnung von Feldforschung. Sie marschierte mit Carl über die Hügel und machte Notizen, während er sich über Spinnennester beugte und ihr zurief, was er da sah. In diesem Sommer 1968 verbrachten sie und Henry 9 Wochen zusammen. Die ihnen zugewiesenen Zimmer waren im ersten Stock des alten Farmhauses, in dem alle Doktoranden und Hilfskräfte wohnten. Einer studierte Wildschweine, ein anderer Blaukehl-Hüttensänger. Eine Woche lang schliefen sie getrennt, bis Carl dem Haus eine Flasche Wodka spendierte und Annie in Henrys Zimmer landete. Von da an war jeder Tag gleich. Er wachte vor ihr auf, denn Vögel waren Frühaufsteher. Dann ging er hinunter und machte mit den Hüttensänger-Hilfskräften Frühstück. Sie blieb in seinem Bett, bis sie hörte, wie die Vordertür geöffnet und wieder geschlossen wurde, und sah ihm durch das Fenster nach,
während er das Stativ über der Schulter durch das hohe Gras ging, das am Ende des Sommers bleich und vertrocknet sein würde. Er verschwand in dem Eichenwald, wo seine Spechte waren. Dann stand sie auf, ging in ihr Zimmer, duschte, zog sich an, frühstückte mit den anderen Hilfskräften und sah nach den Spinnennestern. Henry machte seine Mittagspause immer irgendwo dort draußen, und so sahen sie sich erst abends beim gemeinsamen Abendessen. Danach ging Henry bald zu Bett, denn er musste ja früh aufstehen. Annie blieb noch etwas länger auf und spielte mit den anderen Karten oder ein Brettspiel. Dann ging sie hinauf in ihr Zimmer, wartete 5, 10 Minuten, schlich über den Flur und schlüpfte in Henrys Bett.
»Du weißt, dass alle wissen, dass ihr zusammen seid?«
sagte Carl ein paar Wochen nach ihrer ersten Nacht. Annie musste lächeln, gab aber nichts zu. Als der Sommer zu Ende war und die Station für den Rest des Jahres geschlossen wurde, kehrten alle zu ihren Unis zurück. Ein paar Monate schrieben Henry und Annie einander, aber dann zog Henry um, einer ihrer Briefe wurde nicht zugestellt und sie verloren den Kontakt. Der zweite Teil der Geschichte ereignete sich 3 Jahre später, 1971. Annie studierte inzwischen Biologie, nachdem ihr Onkel sich bereit erklärt hatte, ihr Studium weiter zu finanzieren. Sie lernte für eine wichtige Prüfung, als Beth, die inzwischen an der NYU studierte, anrief und sagte, sie gehe am Abend zu einer Party bei einer Freundin und Annie solle doch auch kommen. Annie erzählte von der Prüfung und sagte, sie müsse übers Wochenende lernen. Beth sagte, sie hätten sich monatelang nicht gesehen und sie habe eine schlimme Woche hinter sich und brauche Annies Gesellschaft. Nur für eine Nacht. Man muss beim Lernen auch mal Pause machen. Sei eine gute Freundin und komm, sagte Beth und gab Annie die Adresse. Auf der Schnellstraße und in New York war viel Verkehr und Annie musste einen Umweg fahren und alle 10 Blocks halten, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Sie verfuhr sich. Müde parkte sie schließlich in irgendeiner Parklücke. Sie war zwar in der Gegend, aber nicht in der Nähe der Adresse, zu der sie wollte. Es würde einfacher sein zu laufen. Die Parklücke war direkt vor einem kleinen Getränkemarkt. Es wäre nett, eine Flasche Wein mitzubringen, dachte sie, als sie den Wagen abschloss. Sie trat in den Laden und da war Henry und kniete vor dem Weinregal. An diesem Punkt der Geschichte sagte sie später immer, sie wäre um ein Haar gar nicht nach New York gefahren. Es habe 100 Gründe gegeben, die dagegen gesprochen hätten, aber sie habe es trotzdem getan.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Tessa Mittelstädt hat die 3. von 5 Folgen aus Die Geschichte des Klangs von Ben Shattuck gelesen. Das Ganze in der Übersetzung aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Das Buch ist erschienen im Hansa Verlag, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Und diese Folge steht ab sofort wie immer 7 Tage im Netz bei uns unter ndr.de/kultur. Und das Ganze gibt's natürlich auch in unserer NDR Kultur App. Jetzt bringen wir Sie in den Nachrichten einmal auf den aktuellen Stand. Und dann sprechen wir unter anderem wieder über das Krippenspiel.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf ihrem Gipfel in Brüssel darauf geeinigt, wie sie die Ukraine weiter unterstützen wollen. Danach stellen sie dem Land in den nächsten 2 Jahren insgesamt 90 Milliarden Euro zur Verfügung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Nach Angaben von Bundeskanzler Merz handelt es sich um einen zinslosen Kredit an Kiew. Um den Kredit abzusichern, bleiben ihm zufolge russische Vermögenswerte in der EU weiter eingefroren. Sie sollen herangezogen werden, falls Russland die Ukraine nicht selbst entschädigt. Vor der Einigung war schon lange darüber diskutiert worden, ob das eingefrorene Vermögen für ein Darlehen an die Ukraine genutzt werden soll. Das scheiterte aber vor allem an den Bedenken Belgiens, wo ein Großteil des russischen Geldes verwahrt wird.
In den USA gehen an diesem Wochenende die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine weiter. Kurz zuvor erhöht die US-Regierung noch einmal den Druck auf das